Guten Morgen. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Das ist für mich auch eine Premiere, ohne Kanzel hier zu stehen, nur mit einem Notenständer. Ich möchte heute über den Psalm 32 predigen und ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar, ich habe in meinen Vorbereitungen eine Postkarte gefunden auf eBay und die habe ich mir gekauft und dachte, ich zeige euch die mal. Kann man vielleicht schlecht sehen von hier? Da ist es, sehr schön. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Diese Postkarte ist uralt. Meine Recherchen von der Briefmarke her haben ergeben, das müsste so um die Zeit von Bismarck gewesen sein, wo die verschickt worden ist. Ihr dürft sie euch gerne nachher mal direkter angucken. Ich habe eine kleine Folie, da kann ich sie reinstecken. Ist schon was richtig Schönes. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist nicht die Kernaussage dieses Psalms. Das ist eine Aussage. Ich möchte den Psalm einmal lesen. Und zwar, ihr kennt das schon von mir, beim letzten Mal habe ich das mit Musik gemacht. Dieses Mal mache ich es etwas anders. Ich lese ihn so, wie es eigentlich gedacht ist, diesen Psalm zu lesen. Dieser Psalm ist untergliedert in drei Punkte. Und immer nach einer gewissen Zeit gehört in diesem Psalm eine Pause. Wer eine Lutherbibel hat, der kann das sehen. Da steht dann immer Selah unten drunter. Ich habe mich schon zigfach gefragt, was das heißt. Jetzt habe ich es mal nachgeguckt. Pause. Und ich möchte den Psalm mal lesen. Ihr könnt ihn mal an die Wand werfen. Bei euch ist er durchgängig. Und ihr werdet merken, wann ich die Pausen mache. Psalm 32. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnen und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will den Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du hast meinen Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorge. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, meine Augen ruhen auf dir. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind. Was für ein Psalm! Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich dürfen wir uns schätzen, die wir wissen, dass unsere Sünde vergeben ist. Glücklich dürfen wir uns schätzen, die wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Glücklich dürfen wir uns schätzen, die daran glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. All das kommt in dem ersten Vers schon zur Geltung. Was für ein Psalm! Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Was ist das für ein Glück, so befreit leben zu können? Wissen wir, wie man dazu kommt? Zu diesem sündenbefreiten, glücklichen Leben? Dieser Psalm gibt uns eine ganz klare Anleitung. Das geht los ab Vers 3. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Gerade die letzten Jahre haben wir das, glaube ich, jeder von uns erlebt und mitbekommen, was es bedeutet, wenn die Sonne vom Himmel brennt. Wir haben es gesehen, wie die Blätter von den Bäumen mitten im Sommer braun werden. Wie Bäume tatsächlich auch absterben. Hitze ist für unsere Breitengrade nicht gut. Und genau so ist es mit der Sünde. Sünde, die wir ganz bewusst in unserem Leben dulden, die wir pflegen und hegen, die zerstört uns. Die zerstört unser Leben. Es trocknet uns regelrecht aus. David hatte ein hervorragendes Bild gefunden, dass er austrocknet wie ein See in der Sonne, wie ein Baum. Das ist Wahnsinn, dieses Bild. Genial. Sünde kann uns unser Leben lang belasten. Ich arbeite ja in einem Altenheim als Hausmeister. Es gibt sehr, sehr viele alte Leute, die immer noch in unserem Land tiefgläubig sind. Und ich als Hausmeister sehe, wer eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Menschen, die keine Beziehung zu Jesus Christus haben, ja, die gehen im Alter kaputt. Die trocknen aus. Und zwar nicht körperlich. Jeder kriegt körperliche Gebrechen irgendwann mal oder viele. Nicht jeder, sehr, sehr viele. Man kann dankbar sein, wenn man bis ins hohe Alter sich bewegen kann. Nein, es ist ein Blick in die Seele. Man sieht es über die Augen. Wenn Menschen innerlich verkümmern. Ja, und dann kann man davon ausgehen, dass dort Sünde das Leben über viele, viele Jahre geprägt hat, weil das ein Leben zerstört. Aber dieser Psalm, der belässt es ja nicht dabei. In Vers 5, da wo ich die erste Pause gemacht habe, da beginnt es sich zu drehen. David gibt uns eine Wendemöglichkeit. Wir wollen mal kurz darüber nachdenken, über eine Wendemöglichkeit, was das bedeutet. Und da möchte ich mal die Kinder bitten zu antworten. Die Erwachsenen erstmal nicht, ist ja ein Familiengottesdienst. Heute sind die Kinder mal ein bisschen gefordert. Wenn ihr mit einem Fahrrad in eine Sackgasse fahrt, was macht ihr dann? Ja? Umdrehen, ja?
Wir wollen da wieder rauskommen.
Man will rauskommen, ja. Du bist das älteste Kind hier. Ist gut. Umdrehen kann man, ja. Man kann da auch schön im Kreis fahren. Hinten am Wendehammer. Aber umdrehen, um da wieder wirklich rauszukommen, ist eigentlich das einzig Richtige. Man sagt dazu, zurückfahren, umdrehen, umkehren. Und genau das Gleiche, das müssen wir in unserem Leben tun, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn wir gesündigt haben, müssen wir umdrehen. Wenn wir etwas voll verbockt haben, was immer mal wieder vorkommt, das passiert auch mir, das passiert jedem von uns, ja, dann müssen wir umdrehen. Und umdrehen heißt nicht, ich drehe mich jetzt im Kreis und gehe einfach mal weg. Nee, dann laufe ich dem Problem einfach davon. Umdrehen heißt, so wie es im Psalm 32, Vers 5 beschrieben ist, doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Ja, David hat es damals schon gesagt. Wir wissen es heute ganz genau. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist aber nicht geblieben, er ist auferstanden. Er hat unsere Schuld am Kreuz getragen. Und er hat das Recht, uns zu vergeben. Und das tut er. Das tut er gerne. Aber in Vers 6 gibt es eine klare Warnung. Die Zeit läuft ab. Das kann man auch doppelt betrachten. Kein Mensch weiß, wie lange er lebt. Vielleicht ist meine Zeit morgen schon zu Ende. Das weiß ich nicht. Keiner weiß, ob wir am Abend noch nach Hause kommen. Und die zweite Dimension ist, wenn wir als Christen in die Welt gucken, dann wissen wir, Jesus wird wiederkommen. Und auch diese Zeit läuft langsam ab. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber jeder, der die Augen offen hat, der weiß, unsere Zeit auf Erden, die läuft langsam ab. Wir nähern uns der Wiederkunft Christi. In Vers 7 geht es dann weiter. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorge. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Heißt das, dass ich keine Angst mehr habe? Dass ich mir nie wieder Sorgen machen muss? Nein. Nein, auch ich kenne Sorgen, ich kenne Ängste. Wir als Familie, wir kennen Sorgen, wir kennen Ängste. Aber auch das ist der gleiche Weg. Wenn ich Sorgen und Ängste habe, bringe ich sie dem Herrn. Ich bringe sie ans Kreuz. Ich sage, Jesus, ich habe hier Probleme. Ich habe hier mich falsch verhalten. Oder ich brauche hier Hilfe. Ich komme hier alleine nicht weiter. Dann sollen wir diese Sachen zu Jesus bringen, ans Kreuz bringen. Und erst dann kommt dieser große Satz. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Ich habe hier die Übersetzung aus dem Neuen Leben benutzt, weil ich die fantastisch fand. Ich finde die einfach etwas verständlicher. Wobei dieser Satz in der Luther-Übersetzung einfach schöner klingt. Deswegen habe ich die nochmal mitgebracht in Luther. Ich lese euch die mal vor. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Dazu nochmal eine Frage an die Kinder. Kennt ihr das? Wenn eure Mama euch so anguckt? Oder der Papa? Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, bei den einen vorsichtig. Manchmal gucken die aber auch so. Und auch die Kinder wissen auch dann, was gemeint ist. Kinder können von den Augen der Eltern lesen. Aber nicht nur Kinder, auch Paare, Ehepaare. Ja, wenn ich meine Frau angucke und die ist irgendwo am Quasseln und ich gucke sie an, dann weiß ich, jetzt muss ich mal die Klappe halten. Andersrum, aber genauso. Wenn ich am Quasseln bin und sie guckt mich scharf an, dann weiß ich, ja, jetzt mal still sein. Sie kann natürlich auch sehr, sehr freundlich gucken. Und auch dann weiß ich, was gemeint ist. Genauso ist es mit Gott. Gott möchte uns mit seinen Augen leiten. Wie funktioniert das? Das funktioniert nur, wenn ich sein Wort kenne. Mit den Augen kann ich die Bibel lesen. Mit den Ohren kann ich die Bibel hören. Ich kann sein Wort hören, ich kann seinen Predigten folgen. sich leiten zu lassen, hat etwas mit Gehorsam zu tun. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Da ist keiner da und ich laufe und dann laufe ich einfach irgendwo gegen. Nein, so geht es nicht. Leiten, wie die Bibel es nennt, ist ganz klar, sich mit Gott zu beschäftigen, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und wenn man das tut, dann beginnt man, einen geraden Lebensweg zu führen. Mir ist eine Sache aufgefallen hier in der Gemeinde. Wir haben dieses Jahr schon 7-mal über Elia in der Höhle am Berg Horeb gesprochen. 7-mal haben wir hier schon eine Predigt gehabt über den Berg Horeb, über Elia, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Das waren von ganz unterschiedlichen Predigern. Das war nicht nur von uns hier, die hier regelmäßig predigen, nein, von Gastpredigern. Vielleicht sollten wir als Gemeinde auch unsere Ohren mal spitzen und gucken, wo möchte Gott uns etwas sagen? Auch wir als Gemeinde können nur geleitet werden, wenn alle die Ohren spitzen. Ja, wir, Gerhard und ich und die Gemeindeleitung auf jeden Fall auch ganz dringend. Aber auch wir als Gemeinde allgemein, jeder sollte die Ohren spitzen. In Vers 8, Sekunde, jetzt bin ich kurz raus. In Vers 8 sagt Gott uns, dass er uns Verständnis geben möchte, dass er uns beraten möchte, dass er uns unterweisen möchte. Was bedeutet das, Unterweisung? Es bedeutet, jemandem etwas beizubringen. Das geht am besten, wenn jemand redet und der andere zuhört. Schule. Ja, manche schütteln den Kopf, weil Schule vielleicht nicht immer das Beste ist zum Beibringen. Beibringen kann man auch noch ganz viele andere Sachen. Papas bringen den Kindern ganz viel bei, Mamas bringen den Kindern ganz viel bei. Gemeindeleiter bringen der Gemeinde ganz viel bei. Gott bringt uns ganz viel bei, wenn wir hören und wenn wir lesen. Gott wünscht sich von uns, dass wir nicht wie Pferde und Maultiere sind, die Zaumzeug brauchen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Anweisung ist für uns vielleicht etwas seltsam. Der eine, der kennt Pferde ziemlich gut und der weiß, dass man Pferde unglaublich gut trainieren kann. Es gibt Pferde, die können ganz ohne Zaumzeug sein, da sitzt einer drauf, ohne Sattel und tippt nur ganz vorsichtig an und das Pferd geht nach links oder rechts oder geht nach vorne, zurück. Das ist Wahnsinn. Ich habe sowas schon mal gesehen, das ist echt beeindruckend. Aber dann gibt es auch Pferde, die sind echt bockig. Die brauchen Zaumzeug, die müssen richtig an die Kandare genommen werden und dem Pferd muss man sagen, wo es lang geht. Ich finde es lustig, dass genau dieses Tier gezeigt wird, weil dieses Tier beidseitig ist. Ja, ein wildes Pferd muss eingeritten werden, dem muss man sagen, wo es lang geht. Ein Pferd, was schon etwas älter ist, was in der Pferdeschule war, ich weiß nicht, ob das so heißt. Ich weiß, dass man das so 2 Jahre einreiten muss, aber wie man das nennt, weiß ich nicht, diese Zeit. Auf jeden Fall anschließend ist ein Pferd in aller Regel, wenn es hört, gelehrig. Und genau so sagt die Bibel, dass wir das auch sein sollen. Der Psalm schließt mit einer Aufforderung zur Freude für diejenigen, die mit Gott verbunden sind. Heute ist der Segnungsgottesdienst. Ich habe diesen Psalm für die Predigt ausgewählt, weil ich es sehr passend finde für die, die etwas Neues beginnen. Gott findet es wichtig, dass wir bei unserer Lebensplanung auf Gott hören, dass wir seine Stimme erfragen, dass wir seine Antworten erfragen. Ja, bei vielen Kindern, die einfach in eine weiterführende Schule kommen, da ist es gar nicht so groß mit Fragen, da ist es einfach so, man muss einfach weiter in die Schule gehen, das ist so. da kommt man nicht drum rum. Man kommt in eine neue Klasse, man kommt jedes Jahr ein bisschen weiter. Aber es gibt auch Menschen, die später im Leben andere Wege einschlagen, Beruf wechseln, in Ruhestand gehen. Und auch die sollten Gott fragen, was hast du mit meinem Leben noch vor? Soll ich mich einfach zurücklehnen? Oder möchtest du, dass ich nochmal ein ganz neues Kapitel aufschlage? Auch da dürfen wir Gott fragen und unsere Ohren spitzen. Gott möchte uns vergeben. Er möchte uns segnen und er möchte uns leiten. Amen.